dass du, obwohl du der König aller Könige bist, dass du bei uns bist. Und so wollen wir nichts fürchten, sondern jetzt hier wirklich wissen, du bist bei uns, du bist für uns, bei dir sind wir zu Hause und wir dürfen in deiner Gegenwart jetzt ankommen. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest. Amen. Ja, ich habe schon erwähnt, jetzt mehrfach ja, dass in der vergangenen Woche Osterfreizeit war. Das war ganz spannend, manches natürlich auch ein bisschen spontan. Es gab, glaube ich, am Ende 3 verschiedene Hygienekonzepte, die man dann je nach Situation angepasst hat, immer über die gesamten Wochen hinweg. An mehreren Abenden mussten wir aus Gelnhausen immer zu einem bestimmten Zeitpunkt raus, weil dann die Ausgangssperre galt, dann gestern wieder einmal zurückgerudert und keine Ausgangssperre mehr. Also es war ganz schön viel los. Am Anfang der Woche haben wir dann auch noch mitgekriegt, dass der Sprecher der Freizeit, das war Danny Atkins, er ist Pastor unserer Kirche in Mainz. Wir haben ja eine Kirchenfamilie, die sich Kirche in Aktion nennt, und er ist dort der Pastor in Mainz. Wir kennen ihn auch so ein bisschen schon aus unterschiedlichen Zusammenhängen, und dass er eben auch hier noch eine Pleibe sucht, weil er seine Predigten immer aus Gelnhausen dann sozusagen gestreamt hat und dort dann eben gepredigt hat. Und so war er jetzt mit seiner Frau diese Woche auch hier bei uns in der Missionarswohnung unten im Haus. Das war sehr schön, konnten wir auch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Und eine Sache hat uns auch nochmal verbunden, den Danny und mich, und zwar einen Workshop, den wir am Mittwoch gemacht haben. Also Danny und Dennis sozusagen einmal im Workshop online, Shoot the Preachers, also auf Deutsch, erschieß die Prediger sozusagen. Wir haben es tatsächlich überlebt, und die einzigen Waffen, die erlaubt waren, waren natürlich richtig gute Fragen zu Bibel, zu Glauben, zu Theologie. Und wir hatten eine richtig gute Zeit mit 8 Teilnehmern, die sich auch wirklich was dabei gedacht haben und die wirklich sehr gute Antworten gegeben haben auf Fragen, die sie selbst gestellt haben, und die uns natürlich auch einige sehr, sehr gute und spannende Fragen dann noch mit auf den Weg gegeben haben. Wir haben uns jetzt nicht zur Aufgabe gemacht, alles sofort zu beantworten, sondern haben einfach mal geschaut, wie wir das, was da so zurückkommt, und man muss auch nicht immer auf alles gleich die Antwort haben. Eine sehr interessante Frage, die aufkam, war, und das passt jetzt ja mit Karfreitag und Ostern ganz gut zusammen: Warum ist Jesus nicht ans Kreuz gegangen, um die Sünde auf sich zu nehmen und dann, so wie ja von einem Verbrecher auch gefordert am Kreuz, dann einfach vom Kreuz gestiegen? Super durchdachte Frage, sehr gut durchdacht. Hätte Jesus nicht einfach für unsere Schuld leiden können und dann, um auch wirklich dann zu demonstrieren, dass er tatsächlich doch die Macht hat, dann vom Kreuz steigen können und dann vielleicht gleich in Ewigkeit regieren? Und wenn man jetzt vielleicht gleich sagt, naja, er musste ja aber auch sterben, dann hätte er ja auch am Kreuz sterben können und dann wieder heruntersteigen können. Warum hat er das nicht gemacht? Vielleicht haben wir eine Antwort parat an dieser Stelle. Ihr dürft da einfach mal drüber nachdenken. Ich lasse diese Frage, so wie wir das da auch in der Runde im Workshop gemacht haben, einfach mal offen, und wir denken noch mal ein bisschen darüber nach und wir kommen am Ende tatsächlich auch noch mal darauf zurück. Und vielleicht wird die Frage im Laufe der Zeit so ein bisschen klarer oder ein bisschen beantwortet. Vielleicht auch nicht. Wir schauen mal, wohin es geht. Eine Sache, die am Kreuz ja wirklich deutlich wird, das haben wir auch in an Karfreitag gesehen, ist, wozu Menschen im negativen Sinne fähig sind. Da steckt das Thema der Predigt ja auch schon drin, wozu Menschen fähig sind, wie grausam die Menschen sein können und von welchen Abgründen wir hier sprechen. Und mir geht es dabei gar nicht so sehr um die Hinrichtungsmethode, dass es am Kreuz war und angenagelt und so weiter und ein grausame Stunden dann vergingen, bis dann jemand tatsächlich auch komplett tot war. Auch wenn das für die damalige Zeit tatsächlich durchaus ein sehr hohes Level an Hinrichtungsmethode war. Also die Römer, die haben sich da schon was sehr Grausames ausgedacht. Mir geht es mehr darum, dass hier in in dieser ganzen Situation Gott selbst gar nicht erkannt wird und dass ein Mensch, der vielleicht polarisierte, der aber ja nicht wirklich zu irgendeiner Revolution aufrief, sondern der andere Menschen heilte, der sie eben nicht verfluchte, sondern der für sie war, der bei ihnen war, der ihnen Gutes tat, dass dieser Mensch zur Seite geschoben wurde, einfach weil er ein paar Menschen ein Dorn im Auge war. Beispiele, wozu Menschen fähig sind, die finden wir natürlich an ganz vielen verschiedenen Stellen in der Geschichte. Und wir müssen ehrlich gesagt da noch nicht mal immer gleich zurück zum Dritten Reich und der Nazizeit. Und wir müssen auch nicht immer gleich in die Kriege hinein oder die großen Verbrechen, sondern wir denken mal an uns selbst. Nicht nur an die Menschen um uns herum, zu was die alles fähig sind, sondern wir denken mal an uns selbst und was uns vielleicht so in den Sinn kommt. Du bist eigentlich ein ganz lieber und ausgeglichener Mensch, aber an so einem richtig schlechten Tag, da bist du dann plötzlich extrem unfreundlich zu der Person im Geschäft, die sich vordrängelt. Oder du hast dir vorgenommen, deine Familie zu achten und zu ehren, und dann arbeitest du schon wieder Überstunden und du erschrickst plötzlich, weil du merkst, dass du gar nicht mehr mitkriegst, was mit deiner Familie eigentlich so passiert ist, den ganzen lieben Tag lang. Vielleicht sagst du nie ein böses Wort, aber eine Sache, die bringt dich so sehr auf die Palme, dass du komplett ausflippst und dann eine andere Person beleidigst. Und wie gesagt, es muss nicht gleich immer dann wie im Krimi ein Mord sein und ein großes Verbrechen. Aber wie schnell erschrecken wir über das und das, was mit uns manchmal passiert, das, wie wir manchmal denken, was wir sagen, wie wir handeln. Wir Menschen sind häufig zu Dingen fähig, die wir niemals von uns und anderen erwartet hätten. Wir denken nur mal an einen richtigen Streit, den wir vielleicht mit jemandem hatten. Und was wir da alles so gesagt haben. Von einem anderen Beispiel lesen wir in Johannes 18, also ein paar Kapitel vor dem, was wir jetzt hier vorhin gelesen haben und gehört haben. Da ist Simon Petrus, der zusammen mit einem anderen Jünger, vermutlich Johannes, Jesus folgt, als er gefangen genommen wird. Petrus muss erst draußen stehen bleiben, aber weil der andere Jünger gute Connections hat, gute Verbindungen und Beziehungen zu dem hohen Priester, darf auch Petrus hinein. Und er wird dann zuerst gefragt von einer Dienerin am Tor, die sagt, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Und Petrus sagt, nee, das bin ich nicht. Dann geht's weiter, Petrus darf sich dann noch am Feuer wärmen. Und später lesen wir dann, Simon Petrus stand immer noch am Feuer und wärmte sich. Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern, wurde er da gefragt. Nein, ich bin es nicht, log Petrus. Einer der Sklaven des hohen Priesters, ein Verwandter von dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, hielt ihm entgegen, habe ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen? Und wieder stritt Petrus es ab und in diesem Augenblick krähte ein Hahn. Wir wissen aus den anderen Evangelien, wie geschockt Petrus darüber war, wie er weinend hinausging. 3 Jahre lang ist er Jesus gefolgt, er hat alle möglichen Wunder miterlebt, er kann Jesus sogar in diesem Moment auf Schritt und Tritt folgen, ihm geht's eigentlich relativ gut, er darf sich da wärmen am Feuer. Doch nun, als die Probleme, die herausfordernden Fragen kommen, da verrät er plötzlich seinen Herrn, seinen Meister, seinen Freund. Wozu wir fähig sind, wir hätten es nicht für möglich gehalten. Jetzt wechseln wir mal die Szene. Dieses schreckliche Ereignis der Kreuzigung, das liegt hinter uns. Das, wofür Jesus verurteilt wurde, oder wie Jesus verurteilt wurde, das liegt hinter uns. Die Jünger, die wussten sogar schon, dass Jesus nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden war. Er war ihnen schon 2-mal begegnet. Wie würde es jetzt weitergehen? Vielleicht kennen wir diese Zeiten, in denen alles aufwärts geht. Man kommt vielleicht gerade aus einer Krise heraus, aber nun hat man sie überwunden, oder man glaubt das zumindest. Wer kennt das, diese Hoffnung, dass jetzt das Schlimmste vorbei ist, dass es jetzt nur noch aufwärts geht? Und doch kommt dann die nächste Herausforderung. Wir lesen das. Mehrere Jünger, darunter auch Petrus und Thomas zum Beispiel, die sind jetzt wieder beim Fischen. Also Jesus war auferstanden, jetzt sind sie irgendwie beim Fischen. Jesus war irgendwie nicht ständig bei ihnen, er erschien immer mal wieder. Und irgendwie, zumindest hat man beim Lesen so den Eindruck, so geht es mir jedenfalls, hat sich alles eigentlich ein wenig beruhigt. Aber nun gibt es irgendwie wieder Probleme. Der Fischfang, der ist mau, beziehungsweise gar nicht so richtig vorhanden. Irgendwie, es hört einfach nicht auf. Die nächsten Probleme sind da. Und es ist fast so ein wenig wie nach der Verklärung Jesu. Wir haben da vor, ich glaube, knapp 2 Monaten mal drüber gesprochen. Diesem Höhepunkt auf dem Berg, diesem Höhepunkt der Auferstehung Jesu, folgt nun irgendwie eine Situation, der die Jünger nicht gewachsen sind. Damals war es eine Heilung, die sie nicht wirklich vollziehen konnten. Die Jünger hier in einem anderen Zusammenhang, in einem praktischen Zusammenhang beim Fischen, kommt wieder nichts bei rum. Jünger sind irgendwie erfolglos. Diese Szene, die Johannes uns hier beschreibt, die ist nochmal so eine Erinnerung an die Tatsache, dass es in der Nachfolge Jesu hier in dieser Welt immer Herausforderungen geben wird. Du denkst vielleicht, dass dich geistlich nichts mehr zu Fall bringen kann, aber ganz ehrlich, und wahrscheinlich wirst du das sogar zugeben, auch für dich wird es ganz neue Kämpfe geben. Vielleicht geht es mit der Gemeinde super voran und du wähnst die größten Hindernisse hinter dir, aber auch die Gemeinde wird neuen Herausforderungen gegenübertreten müssen. Mir sagte einmal jemand, das ist noch gar nicht so lange her, dass das eigentlich noch ein schönes Problem wäre, wenn eine Herausforderung nach der nächsten käme. Bei dieser Person war es aber so, dass eine Sache nur noch auf die andere draufkam. Und dass sich nichts von dem, was sich da angesammelt hatte, sich irgendwie lösen ließ. Das ging einfach nicht weg, es kam einfach nur noch mehr dazu. Alle Menschen kennen das und wissen das, dass es immer Probleme im Leben geben wird. Und offensichtlich, das sehen wir hier bei dem, was wir gehört haben, gilt das auch für Menschen, die Jesus nachfolgen. Sogar nach der Auferstehung von Jesus Christus. Die Probleme hören nicht auf. Und das soll uns keine Angst machen, sondern wir werden einfach nochmal daran erinnert. Es gehört dazu. Das ist ein Stück weit normal. Schwierigkeiten. Wir haben 2 unterschiedliche Formen davon und trotzdem sind es beides Probleme und Schwierigkeiten. Einmal bringen wir uns selbst da hinein, so wie der Petrus, das, wozu wir fähig sind. Und andere Schwierigkeiten begegnen uns einfach hier aus ganz anderen Ecken. Kürzlich sollte ich jemanden treffen, das war ausgemacht, und eine Verwandte schrieb mir vorher kurz hier per WhatsApp, dass sie mich vorwarnen müsste, weil ich doch bitte nicht erschrecken sollte, wenn diese Person durch die Tür kommt. Sie sähe etwas verändert aus. Ich hatte dann überlegt, naja, die Friseure haben jetzt wieder offen. Die Person war vielleicht endlich beim Friseur. Die Person hatte eine gute Haarpracht. Von daher vielleicht, naja, vielleicht keine Glatze, aber doch irgendwie, alles ein bisschen kürzer. Es war nicht ganz so, aber ich lag auch nicht ganz falsch. Diese Person kam tatsächlich mit knallgrünen Haaren durch die Tür. Also die Person hat die Zeit genutzt, zum Friseur zu gehen, einfach mal was anderes zu machen, knallgrüne Haare. Und natürlich auch ohne die Warnung wäre es so gewesen, dass ich gesagt hätte, ja, natürlich erkenne ich die Person noch, aber so ein bisschen anderes Erscheinungsbild hat sie doch auch, die Person. Jesus hatte vermutlich keine grün gefärbten Haare. Aber den Jüngern schien es ein Stück weit ähnlich zu gehen wie mir. Auf der einen Seite ist es ganz anders und sie erkennen ihn auch nicht gleich, als er da am Ufer steht und mit ihnen redet. So wie auch Maria Magdalena Jesus am leeren Grab nicht sehen konnte, erkennen auch die Jünger nicht, wer da steht. Und dennoch hat Jesus eine klare Signatur. Das mit dem Netz auf der anderen Seite auswerfen, unzählige Fische fangen, das hatten sie schon mal erlebt, gerade auch unser lieber Petrus. Beim Essen sitzen sie zusammen, Brot und Fisch kommen darin vor, auch das gab es schon einmal. Sie trauen sich nicht, etwas zu sagen, die Jünger. So erhaben musste Jesus nun auf sie wirken. Er war anders. Und doch wussten sie, so lesen wir das in Johannes, es ist der Herr. Sie haben ihn erkannt. Sie wussten, das ist der Meister. Und mir geht es nicht darum, diese 14 Verse, die wir gelesen haben, jetzt im Detail, im Einzelnen auseinanderzunehmen. Das ist heute zumindest nicht so wichtig. Sondern mir geht es um diese gesamte große Geschichte, die sich hier abspielt, sowohl in diesem Kapitel 21 in Johannes, als auch nochmal mit Erinnerung an das, was wir vorhin aus Johannes 18 gehört haben, beziehungsweise wie das Ganze sich dann auch entwickelt. Jesus ist der Auferstandene und als solcher zeigt er sich in diesem Ereignis. Es ist derselbe Jesus, wie auch schon beim ersten Fischwunder, jetzt aber durch die Auferstehung nochmal ganz, ganz deutlich offenbar als Gottes Sohn, als der Retter. Und als solcher ruft er sich den Jüngern auch ganz neu in Erinnerung und er zeigt, wozu er fähig ist. Bei Petrus haben wir gesehen, wozu wir fähig sind. Hier zeigt Jesus, wozu er fähig ist. Die Jünger, die mögen vor Herausforderungen stehen, aber Jesus ist der Herr. Und er ist derjenige, der die Wunder tut. Er ist derjenige, der Gelingen schenkt. Du kämpfst mit etwas? Jesus ist derjenige, der zum Sieg fähig ist. Du weißt nicht, was der morgige Tag bringt? Jesus ist derjenige, der fähig ist, dich durchzutragen. Du kämpfst mit Schuld? Oder vielleicht muss die Gemeinde Hindernisse bewältigen? Jesus ist fähig, Grenzen zu überwinden. Zu all dem und zu noch mehr ist Jesus fähig. Er schenkt Leben in Hülle und Fülle. Und Jesus macht deutlich, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr nicht versorgt werdet. Das sehen wir bei Jesus ganz häufig, dass er seinen Jüngern klar machen möchte, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr nicht versorgt werdet. Ich kümmere mich um euch, ich gebe euch sogar mehr als genug. Mehr als genug. Von dem Schriftsteller Norman Mailer, der muss einem jetzt nicht unbedingt was sagen, aber es ist ein Schriftsteller, ein Autor, den gibt es. Von ihm stammt das folgende Zitat. Stolpern ist eine Ungeschicklichkeit, für die man nicht die Beine, sondern die Türschwelle verantwortlich macht. Stolpern ist eine Ungeschicklichkeit, für die man nicht die Beine, sondern die Türschwelle verantwortlich macht. Auf unseren Petrus trifft das natürlich nicht zu. Er wusste, er war richtig gestolpert, und zwar über seine eigenen Beine. Er war selbst verantwortlich für das, was wir da vorhin gehört haben, was da bei der Gefangennahme Jesu passiert war. Es war mehr als eine Ungeschicklichkeit. Und dennoch kennen wir das wahrscheinlich. Wenn wir oder andere versuchen, uns aus der Verantwortung zu ziehen, zu sagen, es waren nicht wir, war eigentlich der andere, beziehungsweise, wenn wir sagen, das ist eine Herausforderung, die dort vor mir steht und das will ich eigentlich jetzt nicht machen. Das schiebe ich von mir weg, um weitere Fehler, weiteres Stolpern zum Beispiel zu vermeiden. Wie einfach wäre es für unseren Petrus gewesen zu sagen, Jesus, das war nichts mit mir, das, was damals da passiert ist. Von jetzt an musst du das mit dem Reich Gottes fertig machen. Du bist doch der Auferstandene, du schaffst das hier wunderbar mit dem ganzen Fisch, du vermehrst das, du bist derjenige. Du bist, so haben wir es ja eben gesagt, du bist derjenige, der zu all dem fähig ist, mach du das. Ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Aber die Geschichte, und wir kennen sie wahrscheinlich relativ gut, geht anders weiter. Und ich lese nur Auszüge hiervon, wer mag, kann, wie gesagt, Johannes 21 komplett auch nochmal lesen. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Gewiss, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Gleich darauf wiederholte er die Frage, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe, sagte Jesus. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe, und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe, sagte Jesus. Petrus hat hier seinen ganz persönlichen Moment der Wiederherstellung, der Vergebung von seinem Herrn durch seinen Retter. Und auch hier könnten wir jetzt ganz viele Details herausziehen. Genau genommen, wer noch mal ein bisschen was dazu hören möchte, kann 2 Jahre zurückgehen. Da habe ich schon mal über diese Stelle hier gepredigt. Aber ich möchte, wie gesagt, bei der großen Geschichte bleiben, bei dem großen Zusammenhang. Petrus hatte persönlich erleben müssen, wozu er fähig war. Nun wurde im Zuge der Auferstehung, oder wurde er im Zuge der Auferstehung und durch den Fischfang erneut erinnert, wozu Jesus fähig war. Und in diesem persönlichen Gespräch mit Jesus erfährt er zu dem, wozu Jesus ihn befähigen würde. Wozu er fähig war, wozu Jesus fähig ist, wozu er nun fähig gemacht werden würde. Und aus den Fischen, die Jesus da vermehrt, werden plötzlich Schafe. Aus den tatsächlichen Fischen werden die Schafe, von denen Jesus redet. Um beides musste sich gekümmert werden. Ja, Jesus würde dafür sorgen, er würde die Wunder tun, dass Menschen in sein Reich kommen würden. Aber genauso wie die anderen Jünger, und das haben wir auch explizit gehört in dem Text, so wie die anderen Jünger die Fische noch ans Ufer schleppen mussten, war es nun die Aufgabe von Jesu Nachfolgern, sich um die Herde zu kümmern. Für den Petrus genauso wie für den Johannes und für viele andere. Dieser wunderbare Fischzug hier ist keine Geschichte für ungläubige Menschen als Beweis dafür, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Ja, Jesus zeigt sich, als er auferstanden, aber das ist hier, es geht nicht um eine Beweisführung. Johannes hat bei den Berichten in seinem Evangelium, in seinen Berichten, die er schildert, immer die Gemeinde im Sinn. Es ist ein Ruf an die Gemeinde. Jesus ist der Herr, er vollbringt die Wunder, aber die Verantwortung ist damit nicht einfach weg von uns. Sondern Jesus befähigt uns, seine Sendung, seine Aufgabe weiterzuführen. Wie macht er das? Jesus hatte seine Jünger rund um sein Sterben und die Auferstehung darauf vorbereitet. Dieser Beistand, der Tröster, der Geist der Wahrheit würde sie erfüllen. Und dieser Geist würde sie befähigen, das Leben und die Liebe und die Vergebung und die Gnade, die wir vorhin besungen haben, den Ruf zur Umkehr und gotterfülltem Leben, die Versöhnung, die Barmherzigkeit, die Wunder und die Zeichen, die Jesus gezeigt hatte, das alles weiterzugeben, weiterzureichen. Nicht nur in sich aufzunehmen, weiterzugeben. Den Auftrag Jesu weiterzuführen. Du erschrickst manchmal, wozu du fähig bist. Du wirst von Herausforderungen zurückgestoßen. Dann ist es vielleicht neu dran, dich zu erinnern, was Jesus tut. Ja, an Karfreitag stirbt Jesus am Kreuz für all die schlimmen Dinge, für die wir fähig sind. Ja, an Ostern überwindet er den Tod. Es ist das größte Wunder überhaupt. Wir sehen, wozu Jesus als Sohn Gottes fähig ist. Er ist größer als dein Versagen. Er ist größer als deine Unfähigkeit. Aber danach geht es noch weiter. Er begleitet seine Jünger. Er befähigt sie mit Gottes heiligem Geist. Du bist nicht ohne Aufgabe, du bist nicht unfähig. Du bist nicht wirkungslos oder hilflos. Du und wir als Gemeinde haben die Aufgabe, das, was Jesus begonnen hat, weiterzuführen. Und wer wissen will, was das bedeutet, der lese sich all das durch und schaue auf all das, was Jesus gesagt und getan hat. Hat er ganz deutlich ausgeführt, wozu er gekommen ist und auch was unsere Aufgabe ist. Ja, in diesem Jüngerschaftsauftrag unter anderem, aber auch an vielen anderen Stellen. Also geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern, lehrt sie, tauft sie. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt er. So wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, mit Gottes Frieden in die Welt zu gehen. Wir kommen zum Ende. Warum ist Jesus nicht einfach vom Kreuz gestiegen? Habe ich am Anfang gefragt. Warum hat er das nicht einfach gemacht? Kurz leiden, das alles erfahren, Schuld auf sich nehmen, vielleicht mal kurz sterben, aber dann wieder runtersteigen. Und eine Antwort ist sicherlich, natürlich musste deutlich werden, dass er wirklich tot ist. Dass er den Tod erleiden musste. Also nicht nur die Sünde, sondern auch die Konsequenz der Sünde. Und zwar so richtig tot, dass man das auch wirklich wusste, begraben. Aber was wäre passiert? Und das ist so eine zweite Antwort darauf, wenn Jesus sofort seine Macht demonstriert hätte. Einfach runtergestiegen wäre. Ich würde sagen, die Aufgabe, seine Sendung, wäre einfach weitergegangen. Die Aufgabe wäre an ihm hängen geblieben. Er hätte das Leiden überwunden, wunderbar. Aber so richtig auferstanden, dass es auch für seine Jünger gilt, wäre eigentlich nicht mit einem Gott, der nicht wirklich tot ist, so wie ich manchmal tot bin. Dieser Gott kann mir nichts bringen. Jesus begrenzt sich und seinen Einfluss, um genau beides zu erweitern. Begrenzt das Zeigen seiner Macht, um beides zu erweitern. Durch die Jünger, die mit dem Heiligen Geist befähigt werden sollten, würden viel mehr Menschen erreicht werden, als das der Fall gewesen wäre, wenn Jesus einfach so vom Kreuz gestiegen wäre in Jerusalem auf Golgatha damals. Und wir sehen, wohin der Geist Gottes die Gemeinde gebracht hat. Der Geist Gottes würde in alle Ecken der Welt kommen. Nicht umsonst kündigte Jesus seinen Jüngern an, glaubt mir, es ist wirklich das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was er euch verkünden wird, hat er von mir. Lassen wir uns nicht täuschen. Wir sind zu mehr fähig, als wir denken. Nicht, weil wir so tolle Typen sind, sondern weil Jesus uns seinen Geist gibt und uns befähigt. Amen.